wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen bei der 44. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Heute mit dabei sind Anne.
Hi.
Daniel.
Hi.
Und meine Wenigkeit. Und wir haben auch einen Gast heute dabei. Und das ist nämlich Simon Wieschemann. Er spielt in der USA im College Fußball und wir werden ihm heute ein paar Fragen stellen. Kannst dich ja mal noch kurz vorstellen.
Ja, servus. Ich bin Simon. Ich bin mein drittes Jahr in den USA im Moment und genau in Oklahoma City. Ich spiele hier, genau wie gesagt, spiele College und ja, freue mich dabei zu sein heute.
Perfekt. Dann, Daniel, kannst ja du gleich mal mit einer interessanten Frage anfangen.
Ja, und zwar fange ich mal an. Was hat dich denn zu dem Wechsel überhaupt bewegt in die USA?
Gute Frage. Also in Deutschland mein ganzes Leben gespielt und ich aus der U19 bin ich dann rausgekommen und dann war ja die Frage so mit Studium und wie geht's weiter mit Fußball und in Amerika ist sehr groß hier der Unisport eben. Und es gibt natürlich vor allem internationalen Studenten die Riesengelegenheit, beides zu kombinieren, quasi Studium und akademische Karriere und gleichzeitig die fußballerische Karriere unter meistens höchst professionellen Bedingungen eben. Und ja, das war für mich der Ausschlaggeber, weil ich wollte mich wirklich nicht festlegen, welchen Weg ich gehe. Und ich wollte aber auch keinen Kompromiss eingehen, also dann mich eher auf das eine oder das andere zu konzentrieren.
Und wie bist du in die USA gekommen oder wie war dein Weg dahin? Hattest du eine Agentur, die dir dabei geholfen hat? Und vor allem, was musstest du vorher machen, um überhaupt in die USA zu dürfen?
Ja, ich hatte eine Agentur. Eigentlich die meisten College-Spieler, die man so trifft, haben eine Agentur. Ich hatte es versucht ohne Agentur, weil da fallen ja dann viele extra Kosten an zum Beispiel. Aber das hat ein paar Nachteile, viel mehr Aufwand und halt eine Agentur kommt ja auch mit einer gewissen, mit einem Ansehen, die haben halt schon den Namen für sich und für sich selbst muss man den Namen erst den muss man sich erst machen, bevor man dann Coaches kontaktiert und das ist halt sehr schwierig und deswegen bin ich mit einer Agentur gegangen. Ich bin mit Athletes USA rübergekommen, heißt die Agentur. Viele Deutsche machen das und vertreten auch eigentlich alle Sportarten. Und was ich machen musste, waren akademische Tests zum einen. Also es gibt ja den SAT, den man machen muss zum Beispiel, oder ACT. Das sind akademische Tests einfach, die auch Amerikaner machen müssen. Dann gibt's einen Test, TOEFL-Test, den musste ich machen. Das ist einfach der Nachweis, dass ich gut genug Englisch spreche, um herzukommen. Und dann sowas wie natürlich ein Highlight-Video musst du erstellen von dir, wie du Fußball spielst, damit die Agentur das einschätzen kann. Du erstellst dein Online-Profil und so gewisse Sachen, damit die Coaches einfach eine Idee haben, wer du bist. Stellst dich kurz vor auf diesem Online-Profil, schreibst ein bisschen was über dich, schreibst, was dich so attraktiv macht als Spieler zum Beispiel. Ja, so Sachen.
War die Frage um ein Visum auch schwierig oder ging das relativ schnell oder problemlos?
Ja, die Sache habe ich nicht angesprochen, habe ich vergessen zu machen. Das war tatsächlich der größte Aufwand von allen, muss ich sagen. Also diese Visumfrage ist eigentlich relativ klar, dass das gewährt wird, als Deutscher zumindest. Nur ist das ein Riesenaufwand halt. Ich musste in die amerikanische Botschaft und musste viel mit der Uni kommunizieren, an der ich jetzt hier in Oklahoma City bin. Die mussten mir mein I-20 ausstellen, heißt das. Also quasi mein Studentenvisum und damit musste ich dann zu verschiedenen Behörden nach Deutschland und selbst dieses Visum an sich ist ja viel Arbeit, aber dann gibt's ja noch zum Beispiel sowas wie die Kindergeldkasse in Deutschland und ach, da muss man hin und her rennen und das war ein bisschen nervig und das war ehrlich gesagt, gut, dass du es sagst, ich hätte es jetzt vergessen zu erwähnen, aber das war eigentlich der größte Aufwand von allem, ja.
Aber eine Frage dazu noch, wieso ausgerechnet Oklahoma? Hattest du mehrere Angebote oder hattest du vor allem diese Universität?
Die Frage kriege ich eigentlich von jedem gestellt. Oklahoma ist jetzt nicht so der erste Anlaufsplatz für College-Studenten. Viele stellen sich vor, bevor sie gehen, sie wollen in eine Stadt wie New York oder East Coast oder West Coast. Oklahoma ist ja irgendwo zwischendrin so. Aber für mich persönlich war es einfach das finanzielle Angebot. Also ich hatte verschiedene Angebote, hatte auch Angebote in, ich sag mal, attraktivere Städte oder sogar auch East Coast. Und habe da auch ernsthaft drüber nachgedacht, aber das im Endeffekt habe ich mich dann aus der finanziellen Sicht dafür entschieden, hierher zu kommen, weil einfach das Angebot so gut war, dass ich es nicht guten Gewissens hätte ablehnen können, ja.
Und du spielst ja eigentlich für dein College-Team, die MACU-Soccer-Team sozusagen, und wie kommt es, dass du auch ab und zu während der Saison für Oklahoma City FC spielst? Weil das ist ja jetzt aus deutscher Sicht ein bisschen ungewöhnlich, dass man für zwei Teams spielt, sozusagen.
Genau, ja. Also MACU, für MACU, ja, für die Uni spiele ich im Fall, also August bis Dezember. Das ist, wenn unsere Saison läuft, im ersten Semester, und dann im zweiten Semester von Januar bis Anfang Mai. Das ist, wenn wir Off-Season haben quasi. Und wir trainieren trotzdem jeden Tag, gehen viel ins Fitnessstudio halt in der Zeit, eher als auf den Platz. Und die Oklahoma City FC, also die Fighting Imps ist deren Name, für die habe ich gespielt im Sommer. Und die spielen in der Sommerliga, die heißt UPSL, und das fängt so April an mit der Vorbereitung, späten April, so Mitte April. Und da hast du Teams von ganz verschiedenen Hintergründen. Also hast viele College-Spieler aus der Region, die entweder sich fit halten wollen oder sich nochmal, also für die nächste College-Saison, oder sich nochmal irgendwie so eine Plattform verschaffen wollen, um nochmal so richtig anzugreifen. Es gibt natürlich auch UPSL, ich würde sagen, es kommt ja MLS, dann hast du USL, und USL 2 heißt es ja mittlerweile, nicht mehr PDL, und dann kommen so NPSL, UPSL, also das sind nicht so ganz Jahresligen wie MLS und USL, aber trotzdem ist das natürlich eine Möglichkeit, dir eine Plattform zu verschaffen und dir auch einen Namen für dich selbst zu machen. Und deswegen, wir haben auch viele Ex-Profis gehabt in der Liga und viel internationaler auch. Also es ist eine super Chance, sich eben in die Richtung nochmal weiterzuentwickeln.
Wie haben denn deine Eltern und Freunde darauf reagiert, dass du jetzt auf einmal nicht in Deutschland studieren gehst, sondern in den USA?
Ja, meine Eltern waren sehr verständnisvoll. Ich sage mal, weil wir privat viel Kontakt schon hatten mit den USA. Meine Eltern haben eine Zeit lang auch hier drüben gewohnt. Von daher, für die war das kein Problem nachzuvollziehen. War mich auch ein paar Mal schon besuchen jetzt. Und ja, ich denke, das habe ich so mitgegeben bekommen, diese Nahheit zu den USA einfach. Und ja, Freunde war natürlich immer aufregend, so wenn man so darüber nachdenkt. Und es ist ja auch ein großer Schritt, dann ein Fußballstipendium anzunehmen quasi und sein Leben in einem anderen Land nochmal neu aufzubauen. Aber ich finde, oder mir persönlich hat es gut getan, weil ich gemerkt hatte, wer mit wem ich Kontakt halten will halt. Ne? Also in Deutschland, der erweiterte Freundeskreis, der bleibt ja nicht derselbe, wenn ich dann auf einmal in die USA ziehe. Und jetzt bin ich noch in Kontakt mit den paar Freunden, mit denen ich mich so am besten verstanden hatte oder denen halt wirklich was an mir liegt. Und genau, das hat auch eine positive Seite alles.
Ja, das ist immer so eine kleine Sache, wenn da sieht man dann oft auch immer neue Sachen über seine Freunde und so. Das kann ich mir schon echt gut vorstellen. Ich hätte da noch eine kleine Nachfrage, nämlich kommen deine Eltern oder auch Freunde regelmäßig zum Besuch oder ab und zu, oder ist da eher, dass die sagen, nee, USA ist uns zu teuer oder wollen wir nicht oder du möchtest das nicht?
Ich hatte bis jetzt sehr, sehr viele Leute schon hier zu Besuch, vor allem weil jetzt, wie gesagt, die 4 Jahre, die ich hier bin, ich komme zwar nach Hause sozusagen in den Ferien oder hier und dann mal, war jetzt nicht jede Ferien daheim, aber ist nicht so, dass man sich 4 Jahre gar nicht sieht, aber dadurch, dass halt auch meine Familie relativ ja, eine Nahheit da zu den USA. Ja, da war das einfach eigentlich gegeben, dass sie mich auch besuchen kommen, ja. Also je nachdem, wie früh man auch bucht, kann man auch relativ billig wegkommen, sage ich mal. Und dann vor Ort kenne ich ja dann hier Leute oder Kontakte, dass man auch relativ billig halt leben kann oder essen kann. Von daher war eigentlich kein Problem. Oder auch viele Freunde haben gesagt, ja, ist jetzt die Möglichkeit, quasi einmal die USA zu sehen, und sind mich dann besuchen gekommen, weil die Chance kriegen sie halt ja so dann nicht mehr, vielleicht in wer weiß wie vielen Jahren, wenn ich vielleicht nicht mehr hier bin.
Ja, perfekt. Anne?
Hattest du eigentlich Erwartungen, als du in die USA gegangen bist? Und wenn ja, sind sie erfüllt worden oder welche sind so gar nicht erfüllt worden?
Gute Frage. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und die Erwartungen, die ich hatte, die waren jetzt nicht, ich sag mal, so sehr, ja, nicht so hoch gesteckt, weil ich ja, oder nicht, ich habe das ja schon miterlebt vorher. Ich war ja schon öfter mal privat hier und von daher hatte ich jetzt nicht irgendwelche, ja, galaktischen Erwartungen oder sowas, sondern ich wusste eigentlich schon relativ genau, was da auf mich zukommt. Ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen an den Fußball, das muss ich sagen, weil ich wusste auch durch meine Coaches, die mich rekrutiert haben, eben wusste ich, dass wir viele internationale Spieler haben. Wir hatten, um da eine Zahl zu nennen, sogar aus dem letzten Jahr von einem 35-Mann-Kader ungefähr 3 Amerikaner im Kader, also alle anderen sind international, viele Südamerikaner oder Europäer, sogar Afrikaner dabei. Und daher, die Erwartungen an den Fußball waren eigentlich ja die größten so. Oder wo ich mir am meisten Gedanken gemacht habe, weil das natürlich auch am interessantesten ist. Und das war das Neueste für mich, was auf mich zukam, mit verschiedenen Kulturen oder Spielstilen zu spielen. Genau, das war so jetzt von der Erwartungsseite her das, wo ich da am meisten drüber nachgedacht habe, ja.
Und wenn da jetzt so viele Nationalitäten sind und verschiedene Spiele, wie würdest du die Qualität in dieser Liga einschätzen ungefähr? So, kann man das mit einer deutschen Liga vergleichen oder ist das wieder komplett was anderes?
Man kann es schon vergleichen in gewisser Weise. Ich persönlich habe in Deutschland nie im Herrenbereich gespielt. Ich bin direkt nach der U19 hergekommen. Deswegen ist es immer relativ schwierig für mich einzuordnen. Die Conference, in der wir spielen hier, die Sooner Athletic Conference, die ist eine der besten in den USA. Und wir haben jedes Jahr auch nationally ranked, also die besten Schulen mit innerhalb der NAIA, in der wir competen hier. Und von daher, das Niveau ist schon echt gut. Und dadurch, dass du halt auch viele Kulturen hast, viele verschiedene Kulturen, ist das halt, kriegt nochmal so eine gewisse Würze. Also ich spiele gut mit Deutschen zusammen, aber dann auf einmal mit einem Brasilianer klarzukommen, also ist schon spannend auch, also macht echt Spaß. Und von daher würde ich sagen, das Niveau einfach jetzt mal so ins Blaue rein wäre vielleicht so obere Oberliga oder untere Regionalliga, wenn man das so vergleichen will.
Mir ist aufgefallen, bei den meisten Spielern, die im College spielen, haben wir vorher, wenn man nach Informationen sucht, immer super viel auch gefunden, wo sie vorher gespielt haben. Das ist bei dir nicht der Fall. In welcher Liga, auch wenn es Jugendbereich war, hast du denn vorher gespielt? Und war es irgendwie schwer, dich dann im College-System mit einzufinden oder hat es von der Qualität her sozusagen trotzdem gepasst?
Ich habe tatsächlich bei verschiedenen Portalen wie FUPA und so gibt es, ich habe glaube 2 oder 3 Profile, aus dem Grund, dass ich auch in verschiedenen Bundesländern gespielt habe in Deutschland und die Verbände nicht mein Profil übernommen haben, sondern eben ein neues angestellt haben aus irgendeinem Grund. Also da gab es tatsächlich ein bisschen Verwirrung. In Deutschland habe ich gespielt, in Hessen heißt es Hessenliga, in Baden-Württemberg heißt es Oberliga, also quasi nicht Junioren-Bundesliga, sondern wenn du eine Liga runtergehst sozusagen. Und ich spiele halt mit Jungs zusammen hier, die hauptsächlich in NLZs ausgebildet wurden. Und das war auch mein Glück, dass ich es dann reingeschafft habe zu dem Zeitpunkt, weil viele sagen auch, unter Junioren Bundesliga holen wir erst gar keinen Spieler. Von daher, das war schon, ja, ich sag mal, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mittlerweile bin ich der Kapitän von den Jungs, die im NLZ ausgebildet wurden. Von daher hat sich das für mich alles ja gut in die richtige Richtung geschoben, sag ich mal. Aber ja, hast schon recht, dass das normalerweise findet man viel über deutsche Spieler raus, über so Portale wie Fußball.de oder Fupa oder so, aber ja, bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen, ja.
Das ist ja auch mal gut. Aber dann sieht man ja auch, dass, also das habe ich jetzt auch schon häufiger mitbekommen, dass es irgendwie bei den Spielern, die dann in die USA wechseln, es irgendwie auch nochmal eine Leistungssteigerung gibt, weil wahrscheinlich auch diese 3-4 Jahre echt helfen können.
Ja, das Ding ist, dass sobald du in die USA gehst, dann zählt's nicht mehr, wo du vorher gespielt hast. Also wir haben Jungs, die haben bei Paris Saint-Germain hatten wir einen Spieler, der ist in der Jugend ausgebildet worden. Und das hast du gemerkt, ja, der war auf einem anderen Level, aber trotzdem musste er sich erst seinen Platz verdienen hier. Und das ist halt das Schöne dran. Also du kannst nicht herkommen mit der Einstellung, ich werde sowieso spielen, weil, sondern ja, dann zählt's halt, wer will's am meisten und wer ist willig an sich zu arbeiten und wer schiebt die Extraschichten auch im Fitnessstudio und so, also viel solche Fragen. Oder wer hat gute Noten auch in der Uni, darauf kommt es ja auch gut drauf an, dann wer ist überhaupt spielberechtigt und wer lässt sich in die Richtung gehen. Also da sind viele verschiedene Faktoren, die das dann neu würfeln sozusagen.
Ja, du hast ja schon erwähnt, du warst ja auch Kapitän eben von deinem Team. Ihr habt ja auch 2018 die SAC Championship im Elfmeterschießen gewonnen. Und dieses Jahr, du bist ja Innenverteidiger, wenn ich mich jetzt richtig informiert habe.
Ja.
Oder? Ja, und du hast diese Saison, oder beziehungsweise 2019, hast du ja von 24 Spielen 24 Mal gespielt und sogar 4 Tore geschossen. Würdest du dich als eher gefährlichen IV beschreiben, der auch nach oder als Verteidiger, der auch nach vorne geht, oder bist du eher so, lieber ich bleib hinten und gehe nur zu Eckbällen nach vorne?
Tatsächlich war es so, dass in 3 Jahren, in denen ich jetzt hier gespielt habe, und eine Saison habe ich ja nur noch vor mir, dass ich in 3 Jahren tatsächlich jedes Spiel gestartet habe, sogar als Freshman, als ich reingekommen bin, 100% quasi gestartet. Und es war immer so, dass wir zum Beispiel, wenn wir den anderen Innenverteidiger, wie ich eben gesagt habe, der bei PSG ausgebildet wurde, der war zum Beispiel 1,95 Meter groß. Und dann hatten wir immer gesagt, dass er nach vorne geht. Und ich bin relativ häufig hinten geblieben, auch weil ich eine meiner Stärken sind, die 1-gegen-1-Situation. Zum Beispiel dann, wenn wir in den Konter laufen. Von daher habe ich dann auch immer gerne gesagt, ich bleib halt hinten sicher ab. Diese Saison war es so, dass wir eine sehr, sehr kleine Viererkette waren. Ich war da der größte Spieler mit 1,85. Und ja, so war dann gegeben, dass ich bei den Eckbällen nach vorne gegangen bin, oder ich habe auch die Elfmeter geschossen diese Saison. Und ja, so, ich glaube, ich habe dieses Jahr 4, letztes Jahr 1 und davor 3 Tore geschossen. Also das ist jetzt nicht irgendwo die Zahlen sind jetzt nicht, die stehen nicht in den Sternen, die sind machbar für einen Innenverteidiger, auch vor allem, wenn man die Elfmeter schießt. Aber generell, um deine Frage zu beantworten nochmal konkret, ich bleibe schon lieber hinten, um meine 1-1-Stärke eigentlich auszuspielen. Ja.
Der klassische Verteidiger sozusagen. Genau. Gut, dann werden wir kurz eine kleine Pause machen und hören uns nach der kurzen Werbung wieder. Bis nachher.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Simon Wieschmann ist immer noch bei uns. Gott sei Dank. Und wir werden ihn weiterhin noch mit ein paar Fragen durchlöchern. Ja, würde ich jetzt mal so nennen. Und da habe ich gleich mal einen kleinen Anfang, nämlich was ist so der größte Unterschied im Leben oder zum Leben in den USA im Gegensatz zu Deutschland?
Allgemein würde ich sagen, ein bisschen die Lebenseinstellung, ist alles ein bisschen lockerer hier, würde ich sagen, ein bisschen freundlicher, obwohl das auch viel oberflächlich ist, also da muss man dann auch...
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Schauen so die Leute, die dich fragen, wie es dir geht, die meinen nicht immer, wie geht's dir wirklich, sondern es ist eher so eine Floskel. Aber das würde ich so sagen, ist der größte Unterschied, ja. Also einfach alles ein bisschen lockerer, ein bisschen gelassener, also wenn es darum geht, Sachen zu erledigen, ist vor allem in Oklahoma, jetzt wo du viele so Country-Leute leben hast, alles ein bisschen einfacher. Also diese Lebensart, die beruht nicht auf wie effizient und wie schnell kann ich Sachen erledigen, sondern ja, Sachen werden halt irgendwann schon, die werden halt erledigt irgendwann von alleine, so mehr oder weniger.
In den USA ist ja auch oft so, was ich gehört habe, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, aber das hört man so in Deutschland, ist ja oft beim Autofahren, dass die Amerikaner auch teilweise schlechter Auto fahren wie in Deutschland. Kannst du da was dazu sagen oder bist du in Deutschland noch nicht so oft Auto gefahren?
Das würde ich zu 100% unterschreiben. Also ich bin sowohl in Deutschland viel Auto gefahren, als auch habe ich hier mein eigenes Auto im Moment. Und ja, das, also auf jeden Fall, die Leute geben wenig Acht auf. Zum Beispiel Text and Drive ist ein großes Thema hier. Das ist in Deutschland natürlich auch ein Thema, aber es ist einfach anders. Also die Leute, die dann dadurch, dass sie aufs Handy schauen, einen Unfall bauen, die Zahl ist viel, viel höher als in Deutschland auf jeden Fall. Also einfach ein bisschen unachtsamer, ja.
Kommen wir mal weg vom Autofahren und sprechen mal mehr über deine Zukunft. Was sind so jetzt deine Ziele nach dem College-Abschluss?
Genau, ich studiere Business Administration hier und mit einem Schwerpunkt auf Sportmanagement. Das heißt, es öffnet mir viele Türen eigentlich in diese Business-Welt, auch international. Das ist ein normaler Bachelor of Science-Abschluss, den ich dann habe. Und ich habe das Ziel, weiterhin Fußball zu spielen, habe mich noch nicht sehr damit beschäftigt, einfach weil ich auch noch ein Jahr habe, wie gesagt. Werde mich dann im Laufe des nächsten Semesters dann mal damit auseinandersetzen, wie das dann weitergehen könnte. Aber ja, ich will auf jeden Fall weiter Fußball spielen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann auch in Deutschland. Ansonsten kann ich mir auch sehr gut vorstellen, nochmal eine neue Kultur kennenzulernen, in ein anderes Land, weder Deutschland noch den USA zu gehen, um einfach nochmal ein bisschen rumzukommen und Lebenserfahrung zu sammeln. Ansonsten am liebsten würde ich natürlich auch in dieser Welt des Business ein bisschen Erfahrung sammeln. Das wird sich aber alles zeigen. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken drum gemacht.
Kommt ja meistens dann auch sowieso ganz anders, als man denkt. Aber wie ist denn im Augenblick dein gewöhnlicher Alltag im College? Also wenn ihr jetzt kein Auswärtsspiel habt.
Genau. Wir sind im Moment in der Offseason, wie gesagt, Januar bis Mai, viel Fokus auf Fitness eher als auf Spielen. Einfach dadurch, dass man keine jetzt Conference-Spiele hat, sondern die fangen erst im August wieder an oder je nachdem im September, je nachdem wann eben die Spiele auf der Schedule stehen. Ja, aber ansonsten im Moment sieht's so aus, dass morgens steht man auf und dann die Classes und Uni dauert dann so von 8 bis je nachdem bis wann man dann Schluss hat 12 oder 1 normalerweise. Ein Training haben wir jeden Tag und es kommt halt darauf an, was man dann macht. Wie gesagt, viel Fitnessstudio, aber es kann auch öfter vorkommen, dass man halt auf den Platz geht. Aber wenn man dann auf den Platz geht, dann ist alles ein bisschen auch gelassener und hat mehr Spaß, weil der Druck einfach nicht da ist, ne? Wie er da ist, halt von August bis Dezember. Und danach, nach dem Training, wenn wir auf dem Platz sind, dann gibt's immer eine Gruppe Jungs, wir gehen dann immer nochmal allein ins Fitnessstudio und ja, dann Abendessen und dann Zeit für Hausaufgaben danach oder zwischendurch findet man auch immer mal eine halbe Stunde, Stunde, um das alles fertig zu kriegen.
Klingt auf jeden Fall stringenter als an so einer deutschen Uni, wo man ja meistens dann um 12 Schluss hat und dann überlegt man mehr, an welche Bar man als nächstes geht.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst, was machst du dann noch so?
Also ich bin ausgezogen vor ein, zwei Monaten, habe jetzt mein eigenes Apartment 5 Minuten von der Uni weg. Das heißt, viel bin ich da natürlich hier. Wir sind ja direkt in Oklahoma City, das heißt, es gibt auch immer relativ viel zu machen. Ist jetzt keine Riesenstadt, aber doch, die Angebote sind ganz gut. Es gibt hier auch einen professionellen Fußballverein, wie gesagt, also USL, nicht in der MLS. Und es gibt die Oklahoma City Thunder und OU Football zum Beispiel, wo man hingehen kann, um jetzt nur die Sportevents anzuschneiden. Aber es gibt auch kulturelle Angebote in der Stadt oder es gibt Parks, wo man hingehen kann. Also vor allem, wenn man dann mit Freunden unterwegs ist und wenn man ein Auto hat wie ich, dann gibt es dann schon viele Sachen, die man machen kann. Manchmal kommt es auch vor, dass man einfach an der Uni rumhängt und zusammen Tischtennis spielt oder auch zusammen mal Hausaufgaben macht. Das kommt alles vor.
Ich hörte aber auch, dass du irgendwie American Football magst. Zumindest habe ich das irgendwo gelesen. Stimmt das?
Ja, ich bin schon Fan, ja.
Hast du auch ein Team?
Ja, mein Lieblingsteam Carolina Panthers, vor einer Weile schon, also nicht erst Erfolgsfan seit dem Super Bowl, wo wir sogar verloren haben, aber das ist tatsächlich, wo ich privat schon war, halt mit meiner Familie so, und ich finde Cam Newton klasse, muss ich sagen, von daher hoffentlich bleibt er erstmal da jetzt über die neue Saison, aber Carolina Panthers ist so mein Team, ja.
Das ganze College-Leben so mit Stipendium, bei Fußballspielen lernen, hat ja viel mit Ehrgeiz zu tun. Würdest du das jetzt mehr Spielern empfehlen, das tatsächlich zu machen, als gerade Jugendliche, die gerade mit dem Abitur fertig sind?
Ja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Man lernt sich neu kennen, würde ich sagen. Also der größte Faktor, es muss jetzt nicht mal unbedingt Fußball oder Uni sein, der größte Faktor für mich ist natürlich, dass man wie viele tausend Kilometer von zu Hause weg ist, ne? Und man muss für sich selbst Sachen organisieren und alleine dieser Prozess mit Visum vorher und alles, das ist einfach ein Stück Lebenserfahrung, die man nicht mitkriegt, wenn man zu Hause in Deutschland bleibt. Und selbst wenn, sagen wir, selbst wenn man dort bessere Möglichkeiten hat im Fußball, jetzt wenn es um Ligen geht und um darum sozusagen aufzusteigen mit einem Verein oder als Spieler, das ist ja viel, viel facettenreicher in Deutschland. Aber diese Lebenserfahrung einfach, die finde ich, die würde ich nicht vermissen wollen jetzt nach den paar Jahren, die ich jetzt schon hier war.
Ich habe mich beim Vorfeld ein bisschen auch schlau gemacht und habe bei Athletes USA etwas über dich herausgefunden. Und zwar läufst du ja die 100 Meter in 12,5 Sekunden. Wie aktuell ist es denn?
Das war relativ spontan, dass ich das gemacht habe. Also ich bin tatsächlich auch schneller als das. Schneller als 12,5. Ich weiß noch, als ich diesen Test gemacht habe, das war sehr sehr regnerisch und ich hatte keine Spikes an, sondern Laufschuhe und dieser Test, der war tatsächlich, kann ich noch ein bisschen schneller laufen als das, ja.
Aber in den USA sind doch so 40-Yard-Dashs gewöhnlicher. Also zumindest zum American Football.
Ja, ich habe das als Information angegeben auf meinem Profil, einfach nur, um den Trainern eine Idee zu geben. Ich glaube, die hätten schon mehr anfangen können, wenn ich jetzt meine 40-Yard-Dash-Zeit da reingebracht hätte, aber das war mir nicht möglich, zumindest nicht offiziell dann auch so eine Zeit dafür zu bekommen.
Aber was war denn das Schwierigste für dich in den USA, beziehungsweise was vermisst du jetzt aktuell aus Deutschland kommend in den USA und was würdest du vermissen, wenn du wieder in Deutschland bist?
Das, was ich ehrlich gesagt schon so am meisten vermisse, das muss ich sagen, schon meine Familie. Dadurch, dass ich die nur ein oder zweimal im Jahr sehe, das ist nicht das Einfachste immer. Vor allem, weil man dann auch so Sachen wie Geburtstage oder ja auch mal Weihnachten oder Ostern, so normalerweise Tage, wo man dann mit der Familie zusammen ist, die bin ich dann halt hier. Oder zum Beispiel, wenn man hier Thanksgiving feiert, ich war jetzt die Jahre über immer bei Freunden, die hier örtlich wohnen, hab mit deren Familie gefeiert und das erinnert einen dann schon immer daran, dass man weit weg von zu Hause ist. Das kann mal schwierig sein, aber meistens findet man sich da gut zurecht mit, kann ich zumindest von mir sagen. Und das, was ich in Deutschland vermisse, wenn ich mal wieder in Deutschland bin, ist eigentlich die Einstellung hier. Also es ist in Deutschland alles so getaktet und doch relativ organisiert und das vermisse ich dann schon. Das ist alles ein bisschen lockerer.
Oh ja, das glaube ich. Daniel und ich haben übrigens gerade festgestellt, er würde Bier vermissen, ich würde Schwarzbrot vermissen.
Oh, ja, gutes Thema, das Brot. Das ist ein dickes Ding, was ich auch vermisse. Ich habe angefangen, mein eigenes Brot zu backen, weil ich das auch nicht so lecker finde hier, das Brot, muss ich einfach sagen. Also die haben ja fast nur Toastbrot hier drüben und so Weißbrot und das ist alles relativ so matschig oder weich halt und dieses feste Brot, ja, das vermisse ich natürlich auch.
Das ist schon mal der Beweis dafür, dass du dich definitiv weiterentwickelt hast, wenn du jetzt dein eigenes Brot auch backen kannst.
Würde ich auch so sehen, ja.
Eine Frage habe ich noch. Mir ist nämlich aufgefallen, oder ich habe irgendwo gelesen, ich weiß tatsächlich schon wieder nicht mehr wo, dass du auch Head Coach von einem Highschool-Team warst. Wie kam denn das zustande, oder bist vielleicht sogar?
Genau, also ich habe in Deutschland viel trainiert, immer auch Jugendspieler und das ja auch alle Altersklassen, so 5 bis 13 und dann ein anderes Jahr hatte ich auch mal eine U15 trainiert und das habe ich vermisst hier und dann habe ich mich ein bisschen hier und dort beworben und Leute gefragt, wo ich wusste, die sind in so einer Position und dann habe ich ein Angebot bekommen von einer Highschool, die sagen wir 15, 20 Minuten weit weg ist, um dort die Mädchenmannschaft zu trainieren. Und das habe ich dann noch angenommen. Das war alles auf einer ehrenamtlichen Basis, sagen wir mal. Also es ist nicht so, dass ich dann einen Job hätte. So geht ja auch erstmal gar nicht so als Internationaler mit Visum und so. Aber ich habe dann für eine Saison, und zwar die Highschool-Saison, die ist von Januar bis Mai, nicht wie bei mir, von August bis Dezember. Das heißt, ich hatte da dann auch genug Zeit für. Ja, eine Saison habe ich dann jeden Tag an der Highschool das Mädels-Team trainiert. Und wir haben tatsächlich auch sehr gut abgeschnitten, haben die beste Saison gehabt jemals in dieser Schulgeschichte. Muss ich dazu sagen.
Sehr gut.
Solche Taktik macht den Unterschied.
Irgendwo muss man ja auch Fortschritte dann sehen.
Genau, ja.
Ich habe jetzt mal noch eine Schnellfragerunde für dich. Das sind ein paar Fragen, da kannst du ja eine kurze, schnelle Antwort drauf geben. Dann würde ich mal sagen, geht's los. Was ist dein Lieblingsverein in Deutschland/Europa?
Eintracht.
Welchen Begriff bevorzugst du in der englischen Sprache mehr? Soccer oder Football?
Football, einfach weil ich mehr dran gewöhnt bin.
Wer gewinnt die MLS?
FC Dallas.
Das ist ein gewagter Tipp.
Sehr gewagt.
Was ist deine Lieblingssportart neben Fußball?
American.
Ernährst du dich vegetarisch, vegan oder isst du Fleisch?
Ich esse Fleisch.
Welches Haustier ist dir lieber? Eine Katze oder ein Hund?
Hund.
Welche Musik hörst du eher? Rap, Hip-Hop oder Metal Rock?
Rap, Hip-Hop.
Trinkst du lieber Softdrinks oder verschiedene Fruchtsäfte?
Fruchtsäfte.
Apple oder Android?
Android.
USA, Westküste oder Ostküste?
Schwierige Frage, aber ich gehe mit Ostküste.
Dann, bist du eher Xbox, PlayStation oder Switch Zocker?
Weder noch.
Weder, oh.
Real-time Zocker.
Da gibt nichts Besseres, ne?
Ja.
Im Stadion lieber Fankurve oder Sitzplatz?
Sitzplatz.
Was ist dein Lieblingsreiseziel?
Deutschland. Ja, einfach nach Hause zu gehen in den Bällen, ja.
Und dann habe ich noch eine kleine, etwas längere Frage. Welche Rolle spielt der Glauben in deinem Leben, beziehungsweise sind die Amerikaner wirklich gläubiger als die Deutschen?
Glaube für mich persönlich ist Nummer 1. Ich bin Christ und in Deutschland immer auch in die Kirche gegangen und so weiter und bin nicht nur hingegangen, sondern war halt investiert auch. Und das ist auch ein Grund, warum ich auch zu der Uni gegangen bin. Jetzt nicht der Hauptgrund. Hauptgrund war schon jetzt, wie ich eben gesagt habe, finanziell und dann halt das Fußballteam war halt auch, ja, also gutes Niveau. Das hätte ich auch nicht eingebüßt. Aber Mid-America Christian University heißt ja und das ist eine Uni, die sich aktiv mit dem Glauben auseinandersetzt und das auch fördert. Und ja, ich würde schon sagen, Amerikanische sind ein bisschen spiritueller so allgemein, wobei auch viele das einfach nur sagen, weil Amerika ist halt ein Land auf christlichen Werten basierend und dann nennen sich halt auch alle Christen, ob sie jetzt Christen sind oder nicht. aber würde ich schon sagen, dass das so tendenziell in die Richtung geht.
Gut, dann wär's das von unserer Seite aus. Wir haben alle Fragen abgearbeitet. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dabei zu sein.
Und ja, war eine super Erfahrung. Danke, dass ihr mich dabei habt.
Bitte, bitte. Dann hoffen wir natürlich, dass wir eure Fragen alle beantworten konnten. Wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht auch an Simon oder so, könnt ihr uns sie gerne stellen, dann können wir sie weiterleiten. Und sonst...
Solltet ihr Simon bei Instagram folgen?
Stimmt. Da können wir ja sein Instagram noch schön verlinken, bei uns in der Beschreibung unten. Dann findet ihr ihn schön. Und dann wünschen wir dir noch einen schönen restlichen Tag in den USA. Da ist ja noch ein bisschen heller draußen, wie bei uns in Deutschland mittlerweile.
Ja.
Und ja, dann tschüss.
Oh, danke. Alles Gute nachher an euch.
Und auf eine erfolgreiche Zeit.
Danke, danke. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das Interview ist vorüber. Und nun werden wir noch ein kleines MLS-Fazit kurz vor der Saison abziehen, wie die einzelnen Vereine ungefähr abschneiden werden, wer wo landen wird. Da werden wir mal schauen, denn jetzt können wir wieder regelmäßig duschen. Stimmt's, Daniel?
Ja, und das heißt nicht Fazit, sondern Prognose.
Ja. Gut. Das Preseason-Fazit zur MLS-Prognose. Gut. Dann hätte ich mal gesagt, fangen wir davor noch ganz klassisch mal mit dem letzten Platz an. Was denkt ihr, wer der jeweiligen Conference ganz unten landen wird?
Orlando.
Aber sie haben ja jetzt nicht mehr Rowe im Tor.
Ja, aber hat sich bei Orlando irgendwas verändert in den letzten Monaten? Ich glaube nicht. Also, ich habe echt nichts mitbekommen über dieses Team. Gut, ich beschäftige mich auch nicht so viel mit ihnen, aber...
Rowe ist nicht mehr im Tor.
Ja, na gut, aber... Also, da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, ah, okay, das könnte vielleicht das Zünder in einer Waage sein. So, was ich halt mitgekriegt habe, ist diese Diskussion um Dom Dwyer, ob der nach Minnesota geht oder nicht. Bisher ist das nicht, bisher ist er weiterhin in Orlando. Gut, dann haben die irgendwie eine Preseason gemacht, aber ich habe noch nicht mehr mitbekommen, groß gegen welche Teams sie gespielt haben. Und ansonsten ist halt so, keine Ahnung, also ich sehe bei dem Team einfach nicht so viel.
Ja, gut, es gab, glaube ich, noch insgesamt 3 weitere Transfers, aber sind jetzt halt nicht so die Big-Namen. Das waren, glaube ich, 3 Brasilianer, nämlich einmal Antonio Carlos halt für die IV, der kam per Laie, dann kam noch Robinho von Columbus Crew und Junior Urso im ZM. Es sind halt jetzt keine so große Namen oder, ja, es sind Spieler, die vielleicht auf MLS-Niveau ganz gut sind, aber mal schauen, wie die performen werden. Orlando ist echt so ein Team. Es wird wahrscheinlich, denke ich, auch in den unteren Plätzen sich ansiedeln, aber ich werd's nicht als letztes Team in der Eastern Conference ansehen, denn ich glaube, dass da es fällt mir jetzt schwer auszusprechen, aber ich glaube, da wird Chicago landen.
Also, auf dem letzten Platz gehe ich mit dir, Vincent, Chicago, und Orlando wird für mich das Überraschungsteam des Ostens sein und zeigen, dass sie nicht mehr dieses Team sind, was nie die Playoffs erreicht, sondern die werden es dieses Jahr im fünften Jahr erfolgreich schaffen. Ja, mutige Prognose, ich weiß. Aber ich denke, das Team ist so gut mittlerweile aufgestellt. Klar, es haben jetzt keine großen Namen, aber brauchst du nicht.
Nee, eben. Solange das Team funktioniert, kann man richtig gut performen. Es muss halt nur funktionieren. Was denkt ihr, wer im Westen ganz unten steht?
Portland. Nein.
Rapids.
Ohne Howard gehe ich tatsächlich mit denen. Nashville ist mir zu stark, als dass sie Letzte werden. Oder aber es wird Vancouver.
Also mit Vancouver gehe ich halt, ist halt auch bei mir ziemlich Favorit, weil das Einzige, was die halt so groß verpflichtet haben, ist Cavallini, was schon eine echt starke Verpflichtung ist. Aber ein Spieler reißt es halt dann oft auch nicht so raus. Und das restliche Team, wenn ich jetzt mal so rüber guck, ist jetzt nicht so mega gut verstärkt. Es ist halt immer noch derselbe Trainer. Also ich würde auch mit den Rapids oder den Whitecaps gehen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich nochmal Whitecaps sagen. Wobei ich da schon denke, dass da vielleicht so ein kleines Battle sein kann, wer letzter wird, wer nicht. Aber wenn Whitecaps.
Aber man muss sich ja auch nur mal die Preseason der Rapids ansehen. Also die Preseason heißt natürlich nicht immer viel. Da probierst du aus, das ist auch okay, wenn man da verliert. Aber von 5 Preseason-Spielen haben die Rapids 4 sehr eindeutig verloren und eines gegen Toronto unentschieden gespielt, wobei natürlich positiv angemerkt werden muss, dass sie jeweils gegen MLS-Teams gespielt haben und nicht gegen irgendwelche College- oder USL-Teams, sondern wirklich auch gegen starke Gegner. Aber da haben sie halt in der Regel schon auch deutlich verloren.
Ja. Aber gut, die Preseason, da ist ja, wie gesagt, jetzt nicht so, oder oft nicht so die Stammbesetzung drin.
Genau. Ich muss mich korrigieren. Sie haben ein Spiel gewonnen gegen Chicago Fire mit 4-2. Also eins gewonnen, die anderen aber verloren, beziehungsweise unentschieden.
Wow.
Haben da die zwei Letztplatzierten schon gegeneinander gespielt? Fragezeichen.
Goldene Ananas. The Golden Pineapple goes to...
Daniel, noch eine kleine Frage an dich. Was denkst du, wer den Cascadia Cup gewinnt?
Ist das eine sehr gute Frage? Angesichts der Tatsache, dass die Sounders ihn, glaube ich, in den letzten Jahren gefühlt immer gewonnen haben, gehe ich ganz klar wieder mit den Sounders mit. Ich meine, es sind jeweils 4 Spiele. Und es sind halt 4 Derbys, die du halt gewinnen musst. Und ich kann jetzt nicht sagen, hey, Sounders wird ein Spiel verlieren mit 9 Punkten gewinnen. Nein. Volle 12 Punkte. Sind nämlich auch. Aber der Cup geht an Seattle.
Du meinst an die Melonen.
Ja, an die Melonen. Nach wie vor dieses Trikot.
Ja.
Übrigens, mal an euch da draus, weil wir gerade beim Thema Trikots sind. Ich überlege mir ja als nächstes irgendein Trikot zu kaufen. Also ich werde es kaufen. Pali-Trikot ganz klar wird wieder, oder wird Seattle werden, aber bislang weiß ich nicht, welches Trikot ich nehmen soll. Vielleicht werde ich noch auf MLS Germany ein Ranking erstellen, wo ihr abstimmen könnt. Oder aber ihr empfiehlt mir eins.
Das Trikot für Daniel, Fragezeichen.
Stimmt alle für
4 Auswahl.
Für Inter Miami.
Ja, Timpers für dich auch mit rein.
Es gibt Trikots, die stehen nicht zur Debatte. Da habe selbst ich noch mein Veto-Recht. Ich meine, ich will nicht geschlagen, bespuckt, getreten und verhauen werden.
Wieso nicht? Manche Leute stehen drauf.
Ja, aber wenn ich die Verletzung selber zufüge, weil ich mich im Spiegel sehe, lassen wir das lieber mal. Gut. Ja, zum Haken würde ich sagen, die Letztplatzierten hier mal ab.
Dann gehen wir mal weiter. Und was denkt ihr, wer so die zwei Erstplatzierten werden in der jeweiligen Konferenz und wer davon die Supporter Shield gewinnt?
Oh, schwer. Weil die MLS immer so, also in der Regel
unberechenbar.
Zum einen das und zum anderen aber auch ziemlich nah beieinander. Und es gab so viele Jahre, in denen der Supporters Shield Sieger wirklich erst im letzten Spieltag und ganz kurz vor Schluss dann entschieden wurde. Und das ist so super schwierig. Also da, ich habe so mehrere Teams, wo ich sagen würde, die sehe ich eigentlich ziemlich gut in den Playoffs. Und von all denen würde ich sagen, haben sie Chancen.
Aber wenn du dich festlegen müsstest.
Wenn ich mich festlegen müsste. DC United, und jetzt gehe ich mir den Mund mit Seife auswaschen.
Und im Westen? Also DC United Supporter Shield Gewinner oder?
Supporter Shield.
Okay, und wer wird Erster im Westen?
Ja, LAFC vermute ich tatsächlich.
Was LAFC angeht, gehe ich mit. Und im Osten ist es tatsächlich richtig, richtig verdammt schwer zu sagen, wer der Erster wird, weil es halt Jahr für Jahr auf Augenhöhe ist. Und wie einer bereits gesagt hat, sowas kann sich halt am letzten Spieltag halt noch entscheiden. In dem Fall gehe ich aber der Quote halber mit...
Der schummelt ja.
Warum nein, Philadelphia? Wie soll ich schummeln? Soll ich hell sehen?
Indem du dir Quoten anguckst.
Ich habe keine Quote angeschaut, das sagt man doch nur so sprichwörtlich.
Cool. Und wer gewinnt den Supporters Shield?
Westen.
Der Western. Ja, also, ja, wie bei euch werde ich mit im Westen auch mit LAFC gehen. Und ich glaube, Supporters Shield werden sie auch gewinnen, aber halt auch sehr knapp. Im Osten wird auf den ersten Plätzen, das ist immer sehr schwer, aber ich glaube, ich würde da sogar die Refs nehmen. Einfach, ich weiß nicht, ich, entweder die Refs werden ein Team sein, entweder die performen richtig stark, wie Philadelphia letzte Saison, oder sie verkacken sang- und klanglos. Ich glaube, sowas dazwischen werden die nicht machen, diese Saison. Und deswegen gehe ich mal erster Platz an die Refs, aber auch mit einem spannenden Kampf, weil ja der Osten, das sind einfach Teams dabei, da ist das gleiche Niveau sehr nah beieinander, da ist schwer, was herauszupicken.
Also ich wollte vorher noch sagen, dass ich nicht weiß, ob Chicago oder Refs sich über den letzten Platz streiten, aber gut. Wenn du sagst Erster...
Ich habe gesagt, entweder sie verkacken dann grandios oder sie sind ganz oben dabei. Also
deswegen machen wir eine Prognose, um zu sehen, wer am Ende weniger Ahnung hat. Genau. Weil sie mehr Recht hat.
Dann machen wir mal mit einem anderen heiklen Thema weiter. Wer gewinnt die MLS am Schluss?
Ja, ich kann dir sagen, wer sie nicht gewinnt. Einfach so aus der Erfahrung heraus. Oh, das sind die New York Red Bulls. Oh, das tut so weh. Wer sie gewinnt. Oh, da hängen so viele Faktoren ab.
Das stimmt.
Also, mal als Beispiel. Oh, dann wäre es langweilig. Dann schreibe ich einen Leserbrief an die MLS. Aber mal als Beispiel. Carlos Vela verletzt sich, und das wünschen wir ihm definitiv nicht, im frühen Stadium der Saison und wird nicht die Saison überspielen können. Dann wäre beispielsweise beim LAFC schon mal ein super wichtiger Spieler weg. Lass mal bei Atlanta auch irgendwie einen wichtigen Spieler rausfahren, also beispielsweise Martinez. Ich will nochmal betonen, ich wünsche das niemandem, das ist nur eine theoretische Annahme. Dann hast du da auf jeden Fall schon mal zwei Teams weg, die durchaus natürlich irgendwie Favoritenchancen haben. Die Red Bulls zum Beispiel sehe ich ganz ehrlich, also ich sehe sie irgendwie in den Playoffs, aber da vermute ich ehrlich gesagt, wenn da jetzt im Sommer keine gute Verpflichtung kommt, auch nicht im oberen Feld der Playoffs, sondern eher so im mittleren bis unteren Feld. Und da fehlt halt einfach sozusagen der Spieler, der so entscheidend ist. DC United, denke ich, hat noch ganz gute Chancen. Da muss man aber sehen, wie tatsächlich dann die Teamchemie einfach auch ist. Also die haben, finde ich, ziemlich gute Verpflichtungen gemacht. Philadelphia hat zuletzt auch immer ziemlich solide gespielt, haben theoretisch also auch Chancen. Das ist halt immer so super schwierig, da jemanden rauszufinden. Obwohl ich das tatsächlich auch in der Eastern Conference extrem schwer finde. In der Western Conference weniger schwer. Western Conference oder na, ich sag LAFC.
Und hast du auch einen Finalgegner für LAFC oder ist dir das dann zu high class?
Ah, Finalgegner für alle. Die New York Red Bulls. Nein, nicht wirklich.
Damit's noch mehr wehtut.
Oh, und dann weine ich wirklich. DC United. Also allein, weil ich wirklich glaube, die haben sich in dieser Offseason sehr, sehr gut verstärkt. Und bei Atlanta sehe ich im Augenblick das Konzept nicht so richtig, deswegen DC United.
Daniel, deine Picks?
Ich habe eben schon ein bisschen Toronto rausgehauen. Je mehr ich drüber nachdenke, desto eher denke ich, dass sie wieder ins Finale kommen werden. Da sie einfach viel zu konstant sind im Osten. Das haben wir die letzten 4 Jahre gemerkt, dass sie 3-mal im Finale standen. Im Westen hingegen überlasse ich Minnesota den Vortritt vor den Sounders. Die haben in den Playoffs gut gespielt, sind knapp an der Galaxy gescheitert und haben mich auch über die gesamte Saison über überzeugt, was solides Defensivspiel, aber auch gute Offensive angeht. Überzeugt. Von daher wird es ein Finale zwischen Minnesota und Toronto werden. Wie gesagt, wer gewinnen wird, vielleicht Toronto, vielleicht Minnesota. Ist schwer. Ja, Toronto ist zu Playoff-erfahren, die machen's.
Oh, ein kanadisches Sieg mal wieder. Ja, also ich denke auch wie bei mir, Kansas wird die Playoffs erreichen, also wie bei den Red Bulls, aber mehr wird wahrscheinlich auch noch nicht rauskommen. Ich gehe im Westen im Finaleinzug, ganz gewagter Tipp. Also der ist jetzt wirklich sehr gewagt, aber ich sag wirklich, dass da Nashville im Finale steht. Das hau ich jetzt einfach mal so trocken raus. Gewinnen wird aber dann ein Team aus dem Osten und da ich weiß, das ist mega gewagt, aber da wird der Supporters Shield oder der erstplatzierte New England Revolution dann am Schluss die Trophäe in die Höhe recken.
Du weißt aber schon, dass die Refs so circa 2000 Mal schon im MLS Cup Finale waren und noch nie gewonnen haben.
Ja, also irgendwann ist immer das erste Mal.
Vincent, bei deinem Optimismus, wett doch bitte drauf. Ich meine, du kannst dann, wenn du auf dieses Finale wettest, kannst du uns alle, unseren ganzen Zuhörern, den Trip nach, lass es der New England, nach Boston sein, zahlen. Wenn wir alle schon Platz nehmen im Stadion und das Spiel anschauen. Wenn du so optimistisch bist. Weil ich muss ganz klar sagen, dass das Spiel um die goldene Ananas sein wird. Wo du wirklich denken könntest, wenn es einen Absteiger gäbe, müssen die es ausspielen in Boston. Als nächstes MLS Cup Finale, nein. Abstiegsfinale.
Doch, ich sag, das geht richtig crazy. Und Atlanta kannst du in die, ich gehe sogar so weit und sage, Atlanta wird die Playoffs verpassen. Vielleicht um einen Platz oder so, aber sie werden nicht mal in die Playoffs kommen.
Oh, das wäre schön.
Ich sag's mal was.
Wenn das gehe ich und je nachdem, wie sich Inter Miami im Sommer noch verstärkt, werden sie verpassen. Außer es kommt ein europäischer Top-Karäter, dann denke ich, dass die noch in die Playoffs reinrutschen, aber da halt wegen der Unerfahrenheit nicht so weit kommen. Aber nee, ich mach mal einen auf crazy und dieses Finale.
Okay, da mache ich auch einen auf crazy und sag hier und jetzt in der 44. Folge, Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass Nashville ins MLS Cup Finale kommen sollte und gleichzeitig Atlanta die Playoffs verpassen oder verpasst, dann kauf hier ein BVB-Trikot und lauf damit mindestens einen Tag lang durch die Stadt.
Durch Gelsenkirchen?
Nein. Das mache ich jetzt. Ich bin auch crazy. Ich stehe drauf auf Wetten, wo ich mich selber leiden sehe. Gut, es klingt jetzt hart. Aber es ist so absurd. Da muss ich einfach sowas rausholen.
Also Nashville-Finale, Atlanta keine Playoffs und du hast das BVB-Trikot an in der Stadt.
Ja.
Okay, ist gut, notiert. Dann muss ich jetzt meinen Geldbeutel sehr stark lockern. für die Wettmafia, was? ja, gut. Dann haben wir hier noch eine kleine schöne Wette in der 44. Folge abgeschlossen. Ich glaube eh, dass keiner dieser Zuhörer mir zustimmen wird. Ich werde für immer alleine dastehen mit diesem gewagten Tipp. Aber gut,
Bruce Arena.
Dazu stehe ich. Dann werden wir noch kurz sagen, was ist euer Tipp auf den US Open Cup?
Na? Gute Frage. Da sage ich Red Bulls. Und der König, sozusagen der Retter, wird Ryan Mira sein.
Alex Mühl.
Nein, nicht Alex Mühl. Ryan Mira, einfach weil es da so eine Geschichte hinter gibt. Und der vor 2 Jahren im US Open Cup schon so ein Gigant war und dann lediglich sie ja im Finale gescheitert sind. Ich würde ihm das so gönnen, das wäre so eine traumhafte Geschichte, einfach mit allem, was hinter ihm, hinter New York, hinter seinem Vater steht. Also Red Bulls, US Open Cup.
Also angesichts der Tatsache, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat und im Pokal spielt eh jeder, wie er es möchte.
Sagt er jetzt,
habe ich jetzt gerade einen Zufallsgenerator laufen lassen, 1 bis 23. Getroffen hat sie 23, in dem Sinne ist es nicht mal Sounders, sondern Sporting Kansas City.
Oh.
Warum 23 bei 26 MLS-Teams, 3 kanadischen, die natürlich nicht mitspielen dürfen, bleiben 23 über und in dem Sinne ist es Sporting.
Da würde ich mitgehen. Ich nehme tatsächlich wieder Houston als Sieger. Keine Ahnung, irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, sie kennen den Pokal, auch wenn Pokal seine eigenen Gesetze hat, aber Houston, die haben eigentlich ein ganz solides Team, sie werden in der Liga entweder die Playoffs knapp schaffen, knapp verpassen, irgendwo da werden sie wieder landen, aber im Pokal könnten sie theoretisch wieder was reißen und ja, der Finalgegner, Sporting hätte schon auch was, aber ich glaube, die werden vielleicht so schon ziemlich weit kommen, aber ein paar Runden für vielleicht so im Halbfinale oder so ausscheiden, aber ich denke, Houston macht den US Open Cup. Was denkt ihr, welches USL-Team am weitesten kommt?
Boah, das ist eine Frage, die kannst du Wolf stellen.
Da lagen wir übrigens letztes Jahr mit unseren Tipps katastrophal daneben, wollte ich nur mal so anmerken.
Wir werden auch wahrscheinlich jetzt mit unseren Tipps wieder extrem daneben liegen und dann wird irgendein Team, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, das Supporter Sheet gewinnen und auch den MLS Cup gewinnen, also ich ahne schon, dass wir wieder komplett daneben sind. USL-Team, aber das ist echt... Moment, ich denke da eine Sekunde drüber nach. Daniel, vielleicht hast du ja schon eins.
Spontan ist mir jetzt einfach mal Louisville eingefallen.
Also ich habe ja letztes Jahr Memphis gesagt und gehe wieder mit Memphis. Irgendwann werden sie es schaffen. Da glaube ich sehr stark daran. Wer aber auch noch eine sehr gute Chance hat, könnte sein, dass es vielleicht San Diego Loyal ist, das neue Team, denn sie haben eine sehr da haben sehr erfahrene Spieler, auch teils ehemalige MLS-Spieler, dass sie vielleicht mit der Erfahrung und der Abgebrühtheit ziemlich weit schaffen. Oder eben, wie Daniel schon erwähnte, Louisville, weil die einfach einen sehr starken Kader haben und einen oder der beste Torhüter in der USL Championship.
Okay.
Jetzt musst du auch den Namen sagen.
Ich sag einfach so.
Ja.
in der Hoffnung, dass es vielleicht sogar klappt, OKC Energy mit Grüße an Wolf.
Gut. Dann haben wir die Tipps soweit abgeschlossen. Ihr könnt ja gern eure Tipps auch bei uns Twitter, Facebook, Instagram und gerne schreiben. Oder wenn ihr im Discord-Server seid, auch dort. Dann haben wir noch zum Abschluss zwei Transfers, die wir noch schnell erwähnen. Das ist einmal Lukas Dunjanović, der nach Chicago wechselt. 26-jähriges offensives Mittelfeld. Ja, offensiver Spieler, Chicago. Er ist Serbe, also wieder ein Osteuropäer. Und dann ist noch ein etwas größerer Transfer, ein neuer DP-Spot beim FC Cincinnati, nämlich Siem de Jong. Kommt von Ajax Amsterdam, spielt auch im offensiven Mittelfeld, 31 Jahre, ist für mich eine sehr gute Verpflichtung. Als Niederländer passt er auch sehr gut zu Cincinnati. Und ja, also er wird jetzt nicht so das Team mega nach oben peitschen, aber ich glaube, er gibt dem Team ein bisschen Stabilität, vor allem nach der letzten Saison. habt ihr noch was zu den zwei Transfers zu sagen?
Nicht zu den Transfers, aber zu zwei anderen Themen, die ich ganz kurz anschneiden will. Da die Zeit schon vorangeschritten ist, soll das erstmal nur ein Anteasern sein. Das können wir dann gerne in der nächsten Folge machen, in der Hoffnung, dass die erste MLS-Woche nicht so spannend war. Nämlich am 8. März jährt sich die Klage der US-Frauen gegen den US-Soccer-Verband. Und meine Hausaufgabe wird es sein, bis nächste Woche mal rauszuschauen, wie der Stand im Augenblick ist. Ich weiß nicht, dass da einiges passiert ist, dass da auch einige Sachen passiert sind, die nicht so schön sind. Also es gibt wohl Aussagen vom derzeitigen Chef sozusagen des US-Verbands, die sehr fragwürdig sind. Da werde ich dann auf jeden Fall nächste Woche mal kurz länger zu reden. Und wir hatten ja vor kurzem vor zwei oder drei Folgen war es, glaube ich, schon mal darüber diskutiert, ob eventuell diese privaten Trainer sozusagen den Jugendfußball so ein bisschen kaputt machen, weil du dann immer einen Vorteil hast, weil du einen Trainer hast, noch zusätzlich. Ein ähnliches Thema hat jetzt Carly Lloyd, die US-Nationalspielerin, aufgeworfen. Die hat mich über ihre Website eine E-Mail bekommen von, ich weiß leider nicht, ob es ein Spieler oder eine Spielerin war. Auf jeden Fall ist das eine junge Person und die schreibt halt über die Misere, dass sie nicht in keinem Club spielen kann, was Teil der US-Akademien oder des US-Akademiensystems ist. Also diese DAs, wo einfach quasi die besseren Teams drin sind, wo du halt eine vernünftige Ausbildung bekommst, also eine fußballerische Ausbildung. Und jeder, der irgendwie eine Chance haben will, was im US-Fußball zu werden, also wirklich irgendwie eine Chance haben will, ein vernünftiges College-Team dann später zu bekommen und auch eine halbwegs gute Ausbildung zu bekommen, der muss in eines dieser Teams gehen, ansonsten hast du fast keine Chance. Das Problem ist aber, es kostet wohl roundabout $3,000, dort mitspielen zu dürfen. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, ob jährlich oder gar monatlich. Monatlich kann ich fast nicht glauben. Ich vermute fast pro Saison. Und da schrieb sie dann auch, dass sie da ein großes Problem drin sieht, dass sozusagen, dass du Geld dafür bezahlen musst, dass du in so einer Jugendakademie überhaupt spielen darfst. Und das ist nicht vergleichbar mit so europäischen oder deutschen Nachwuchsleistungszentrum, sondern das ist einfach nur wie der örtliche Verein, der einfach eine etwas bessere Struktur für Kinder- und Jugendfußball anbietet. So in der Kategorie muss man das eher einordnen. Und dass man dann halt dieses Geld dafür zahlt, dass man überhaupt spielen darf und man kaum noch eine Chance hat, vernünftig oder ein vernünftiges Team zu finden, wenn man dort nicht regelmäßig zahlt. Das also nochmal zu dem Thema vom letzten Mal. Man sieht also, nicht nur die privaten Trainer sind ein Problem, sondern es gibt im US-Fußball definitiv ein Problem, dass du, wenn du aus einer armen Familie kommst, hast du es super schwer, erfolgreich Fußball zu spielen. Und das fürchte ich, wird auch in den nächsten Jahren noch ein ganz, ganz großes Problem dann werden.
Ja, also da werden wir dann nächste Woche nochmal genauer auf die zwei Themen etwas eingehen. Die Podcasts werden jetzt auf alle Fälle wieder wöchentlich laufen. Die MLS beginnt ja am Wochenende. Schaut gern in den Discord-Server rein. Wir werden zu den Spielen von LAFC gegen, ich glaube, Inter Miami LAFC, ne? Nee, LAFC spielt doch gegen Seattle. Wow, jetzt weiß ich nicht mal die Gegner. Und zu dem Inter-Miami-Spiel werden wir auf alle Fälle im Server sein, denn die zwei werden auf der Zone laufen. Ich denke mal, dass wir zu der Zone auch noch ein paar Worte nächste Woche verlieren werden. Denn, ja, da...
Die sind bestimmt nett dann.
Da laufen auch paar so Dinge, die man sich jetzt nicht so wünscht oder sich anders vorgestellt hat. Aber dann habt ihr einen Grund, nächste Woche reinzuhören. Dann wollen wir an dieser Stelle nochmal Simon Wieschemann danken, dass er beim Interview dabei war. Und ihr könnt uns gerne auch Feedback und Fragen schreiben an unseren Kanälen auf Twitter, Instagram oder Facebook auf US Soccer News. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Resttag, je nachdem wann ihr es anhört, oder eine schöne Nacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Gerne auch mit Feedback. In dem Fall vielen Dank und liebe Grüße an Timo, der das mich gemacht hat. Und bis nächste Woche.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.